Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Wir hatten gerade in der Schriftlesung schon von dem Josef von Arimathea gehört. Ich lese uns nun den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 27. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man solle ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes, neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Selten in der Predigtvorbereitung hatte ich so einen großen Schatz entdeckt, wenn man alle vier Evangelien nebeneinander legt und mal in allen vier Evangelien diese Geschichte von dem Josef von Arimathea liest. Wäre jetzt echt schön, wenn wir viel Zeit hätten, aber Kinderkirche hat schon gefragt, wann bist du fertig, dass wir auch rechtzeitig da sind. Lesen Sie es heute Mittag. Ich fasse zusammen, was wir erfahren aus den Evangelien, aus den anderen, und jedes dieser Details ist wichtig. Wer ist dieser Josef? Er ist ein reicher Mann. Er ist ein guter und gerechter Mann. Er ist ein heimlicher Jünger Jesu. Wir erfahren, warum heimlich? Weil er aus Furcht vor den Juden das verschweigt. Er hatte ein eigenes, neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen. In diesem Grab ist bisher noch niemand gelegen. Dieses Grab liegt nahe an der Hinrichtungsstätte. Er ist ein angesehener Ratsherr. Er wartet auf das Reich Gottes. Der Gang zu Pilatus ist für ihn ein Wagnis. Den Leichnam von Jesus bekommt er geschenkt. Gemeinsam mit Nikodemus und den Frauen macht er sich auf den Weg hin zum Grab, und sie bringen viele kostbaren Salböle oder Spezereien, wie es in der Luther-Übersetzung heißt, mit, um Jesus einzubalsamieren. Und jetzt, wir werden nicht alles anschauen, aber einige dieser Details sind von ganz großer Bedeutung. Erstens, das Wagnis des Josef von Arimathea. Der Josef war im Rat, vermutlich eine Mischung aus Gemeinderat und Kirchengemeinderat. Zu den Obersten gehörte er. 14 bis 16 gehörten diesem Bulvatin an. Und die hatten das Sagen, die waren auch vermögend, das wissen wir aus anderen Quellen. Und er war ein Jünger von Jesus, aber heimlich im Verborgenen. Er war vielleicht bei dieser Ratssitzung zusammen mit Nikodemus, der auch diesem Rat angehörte, vielleicht gar nicht mit dabei. Als man Jesus verurteilt hat, hat er geschickt eingefädelt, so dass er sich nicht äußern musste. Gibt's ja im Kirchengemeinderat, da sind die dann weg, wenn man da irgendwas sagen müsste, bleibt man daheim, hat Migräne oder so. Hier natürlich nicht. Darin ist Josef uns natürlich kein Vorbild, also bitte nicht so machen, aber er hält uns in gewisser Weise einen Spiegel vor. Wie ist es denn mit unserer Heimlichkeit zu Jesus? Wenn man sich vorstellt, was sagen Sie dann? Also ich sage, ich bin der Sebastian Schmauder, ein bisschen älter als 30 und wohne in Holzelfinger. Und dann höre ich damit auf. Weil wenn ich Pfarrer sage, dann bin ich ja schon verdächtig. Das verschweige ich lieber, zumindest in gewissen Kreisen. Ich bin auch nicht der, der irgendwie so Pullis trägt mit Aufschrift Jesus lebt vorne und hinten. Ich habe auch kein Dienst-T-Shirt, wo vorne auf dem Brustbereich der Zugehörigkeit zur Firma dazugehört. Wie machen Sie es, wenn Sie sich vorstellen? Sagen Sie es, ich bin der und die, ich wohne hier und dort. Und Sonntagmorgens gehe ich in die Kirche. Nicht, weil ich den Pfarrer mag, nicht, weil ich die Leute treffen will, sondern weil ich von Jesus Christus hören will, weil ich mich zu seiner Gemeinde halte. Und ich gehe auch zum Hauskreis, nicht nur, weil es dort gute Chips gibt, sondern weil mir das wichtig ist, als Nachfolger Jesu in seinem Wort zu lesen. Ich gehe in den Konfirmandenunterricht, nicht, weil ich es muss, die Eltern wollen und es hinterher gute Geschenke gibt, sondern weil dieser Jesus mir vieles bedeutet und ich ihm nachfolgen möchte. Wie halten wir es mit unserem öffentlichen Bekenntnis? Mache ich den Mund auf, wenn jemand ständig sagt, oh Gott, mein Gott? Sag ich, du stopp mal, was du gerade gesagt hast. Das ist der Name von dem, der mir heilig ist. Interveniere ich da? Oder wie ist es in Sitzungen, da wird personell überlegt, da diskutiert man strategisch, was an Finanzen da ist, sage ich dann auch noch. Jetzt lasst uns mal auch noch von der geistlichen Perspektive her überlegen, was ist denn Gottes Perspektive auf das? Auch im Kirchengemeinderat, da redet man über Salate und über Aufbau und Farben der Servietten. Aber dass wir das Hauptding, weshalb wir das machen, nicht aus dem Blick verlieren. Es geht um Jesus. Wie ist es mit unseren Heimlichkeiten? Ich will es gar nicht verurteilend sagen, sondern eher, dass es uns aufgeht. Vielleicht gibt es auch in unseren, ganz bestimmt, gibt es in unseren Gemeinden Menschen, die heimliche Jünger Jesu sind. Mag sein, dass sie ganz verschämt kommen, immer wieder nur auftauchen. Lasst uns das nicht gering achten. Aber dass wir dann uns gegenseitig ermutigen und sagen, lasst uns gemeinsam zu diesem Bekenntnis hinstehen und sagen, zu wem wir gehören. Hat mich in der Vorbereitung dieser Predigt bewegt. Rallye-Unterricht, Stunde war zu Ende, alle Schüler rennen raus. Und dann dreht sich einer um und sagt, Herr Schmauder, laut vernehmbar, Herr Schmauder, ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie segnet. Da dachte ich, wow, das ist es. Und man merkt es ja als Lehrer, ob der das nur so sagt, um gute Not in Rallye zu kriegen, oder ob er es wirklich ernst meint. Und er hat es, so würde ich es einschätzen, ernst gemeint. Er hat es riskiert, dass die anderen sagen, was hast du da jetzt für eine Peinlichkeit gebracht? Josef von Arimathea, er riskiert es. Er hat die ganze Zeit über, als Jesus auf dieser Erde gelebt und Wunder getan hat, sich nicht getraut, zu Jesus zu stehen. Aber dann, als Jesus gekreuzigt wird, da bekennt er sich zu ihm am Kreuz. Da wagt er es und geht zu Pilatus. Riskiert es, dass er vielleicht auch verurteilt oder vielleicht sogar eingebuchtet und hingerichtet wird. Da wagt er es. Er merkt es, so wie es auch in der Passionsgeschichte heißt, wenn ich den Mund halte, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Und sie hatten es schon getan, gerade auf Golgatha. Die Erde hatte sich zu Jesus bekannt, indem sie in ihren Grundfesten erbebt ist. Die Sonne hatte sich zu Jesus bekannt, als sie ihr Gesicht verhüllte. Der Tempel hatte sich zu Jesus bekannt, als der Vorhang mitten in zwei riss, so wie einem das Herz zerreißt. Und der Tod hatte sich zu Jesus bekannt, als sich die Gräber öffneten und er die Toten herausgab. Und jetzt merkt er, Josef von Arimathea, jetzt muss auch ich den Mund aufmachen und mich zu diesem Herrn bekennen. Dieser schüchterne Typ, so war er vielleicht, der wurde ein mutiger Bekenner. Er hat sich nicht ausgeruht und gesagt, ich bin halt so, bin halt schüchtern, sag nichts. Sondern er wurde mutig. Darin ist er mir Vorbild. Zweitens, Josef hat sich zu Lebzeiten mit seinem Tod, seinem eigenen persönlichen Tod auseinandergesetzt. Wir wissen von ihm, er hatte ein Felsengrab, dass er in einen Felsen hatte hauen lassen, vermutlich mit hohem finanziellen Invest. Und er hat sich damit, wenn er das tut, nicht nur irgendwie mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinandergesetzt, wir werden alle irgendwann sterben und auch mich trägt man mal in die Grube, sondern er hat sich mit seinem persönlichen Tod so intensiv auseinandergesetzt, dass er nicht nur die Farbe des Sargs ausgewählt hat, nicht nur den Grabstein, sondern die Grabstätte. Und den Platz, den er aussucht, der ist höchst aussagekräftig. Wo hat er sein Grab hinhauen lassen? Wir haben es gehört. Nahe der Hinrichtungsstätte. Golgatha, Stadt Jerusalem, außen und dann nahe daneben. Einige Forscher sind der Meinung, dass es innerhalb der Grabeskirche, wo auch, wer schon mal in Jerusalem war, innerhalb dieser Kirche, die Grabstätte, da unter Hügel Golgatha, dass es tatsächlich relativ wahrscheinlich ist, dass es so direkt unmittelbar daneben ist. Was ist an diesem Ort bedeutsam? Ich hoffe, Sie waren schon mal in Jerusalem oder gehen bald mal hin. Das ist, wenn man das hat, meine Lieblingsstätte auf dieser Erde. Wenn Sie schon mal auf dem Ölberg standen und dann über das Kidron-Tal auf die Stadt Jerusalem schauen, dann sehen Sie genau diese Stätte. Wer schon mal dort war, der weiß, dass in diesem Kidron-Tal bis heute ganz viele Gräber sind. Bis heute lassen sich die Juden dort begraben. Warum? Die Antwort finden wir in Sacharja 14, Vers 4. Und da heißt es, dass Gott einmal wiederkommt und dass er dann genau auf dieser Stelle, auf dem Ölberg, stehen wird. Das heißt, wenn diese Welt zu Ende geht, dann kommt Gott als erstes an dieser Stelle wieder. Und dann wird er die Toten zum Leben erwecken. Und indem Josef sich genau an dieser Stelle sein Grab vorbereiten lässt, er kommt ja aus Arimathea, das ist eine Strecke weg von Jerusalem, damit bekennt er sich vor aller Welt, das ist der Ort, ich erwarte den, der wiederkommt. Ich erwarte den, der mich vom Tod auferweckt. Der Tod ist für mich nicht das Ende, sondern ich erwarte den wiederkommenden Herrn. Ein Leben im Angesicht des Todes. Ich habe es mir zur Übung gemacht, seit einiger Zeit, dass ich versuche, mein Leben vom Ende her zu denken. Dass ich mir überlege, wer soll denn mal bei meiner Beerdigung auftreten. Und was sollen die sagen? Jetzt nicht in der Kirche oder auf dem Friedhof, aber was sollen meine Kinder einmal über mich sagen? Meine Frau mal über mich sagen, wenn ich nicht mehr bin? Wer soll noch auftreten? Wenn ich sage, ich wünsche mir, dass meine Kinder von einem liebevollen Vater reden, dann hat das unmittelbar Auswirkungen auf heute Nachmittag. Ich bin im Üben. Kein Profi, aber es relativiert manches. Und es ist nicht jetzt irgendwie, dass man da Leiden verherrlicht oder todesfreudig oder so, aber es setzt ins richtige Verhältnis. Wir investieren so viel in die paar Jahre, die wir auf dieser Erde arbeiten. Mal nachgerechnet, bei mir sind es Grundschulzeit, weiterführende Schule, Studium, dann Vikariat. Bis ich endlich mal Pfarrer war, sind es 22 Jahre, bis ich endlich mal richtig geschafft habe. Mag sein, dass bei anderen nicht so lang ist. Aber wie viel investieren wir in unsere Bildung für die paar Jahre, dass wir dann mit 60 sagen, jetzt freue ich mich aber auf den Ruhestand? Wie viel investieren wir in die Ewigkeit? Ich will lernen, mein Leben dazu nutzen, auch für die Ewigkeit, nicht nur auch, sondern für die Ewigkeit zu investieren. Und jetzt zu diesem Punkt ein fast noch viel wichtigerer. Und das ist das, der Josef von Arimathea ist ein reicher Mann. Weshalb ist das so wichtig? Weil es bei Jesaja im Gottesknechtslied, Jesaja 53 heißt, man gab ihm sein Grab bei einem Gottlosen und einem Reichen. Wer das liest, Die Juden lesen diese Stellen zum Teil ja gar nicht. Wer das liest, der sagt, damit kann ich nichts anfangen. Was soll das denn im Alten Testament, 600 Jahre vor Jesus, wenn da vom Gottesknecht, vom Messias die Rede ist? Warum ist da von einem Reichen die Rede? Was soll das? Unbedeutend. Aber wenn wir jetzt den Josef dazu nehmen und wissen, der Josef war ein Reicher, dann merken wir so genau, so detailliert, hat Gott das Begräbnis seines Knechtes, seines Sohnes vorbereitet. Dass er 600 Jahre vorher schon sagt, dessen Grab wird einmal das eines Reichen sein. Das ist eine starke Gegenrede gegen die, die sagen, oh Gott ist selber gescheitert am Karfreitag. Nein, es ist vorbereitet. Es ist der Heilsplan Gottes, den er in Händen hat. Er hat es detailliert bis dahin zum reichen Besitzer dieses Grabes. Gott sitzt im Regimente. Er führt alles wohl. Das gilt auch heute. Und das dritte und letzte, die Salböle und das neue Grab, die Salböle und das neue Grab, von dem hier die Rede ist. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, man legte dann Jesus in dieses Felsengrab, wie es, und bestattete ihn, wie es Sitte der Juden war. Was ist denn die Sitte in so einem Felsgrab? Die Sitte ist die, oder so ein Felsgrab war so aufgebaut, dass es vorher in diesem Felsgrab eine Vorhalle gab. Und in dieser Vorhalle oft ein Steintisch, auf den man dann den Verstorbenen gelegt hat. Und das heiße Klima in Israel hat genügt, ein Jahr, dass binnen eines Jahres dann alles Fleisch verwest ist. Und dann war es Aufgabe des Erstgeborenen, nach einem Jahr in diese Grabhöhle zu gehen und die Knochen aufzusammeln, eine Kiste zu geben, ein Ossuarium. Und dann wurde diese Kiste mit den Knochen, mit den verbliebenen, nicht verwesten Knochen, im hinteren Teil der Grabhöhle beigesetzt. Und so konnte man in einer solchen Grabhöhle die ganze Verwandtschaft dort beerdigen. Aber dieses Grab von Josef war noch neu. Und auch hier geht wieder etwas in Erfüllung, was in der Bibel bei den Psalmen schon vorhergesagt ist. Mein Gesalbter wird keine Verwesung sehen. Gott greift hier ein, nachdem man in der Passion, in den Karfreitag und mit den ganzen Folter, Schindluder getrieben hatte mit Jesus, da schiebt er jetzt einen Riegel vor. Jetzt, als man Jesus begräbt, da ist das neue Grab für ihn das Angemessene, so wie er auf einem neuen, unberittenen Esel in Jerusalem einzieht. Und dann, das war jetzt eine Klammerbemerkung, dann, wenn dieser Leichnam auf diesen Steintisch gelegt wurde, jetzt muss man sich's vorstellen, jetzt kommt der älteste Sohn nach einem Jahr rein, dann ist diese Grabhöhle voll mit Verwesungsgestank. Und um das zu übertünchen, verwendet man diese Unmengen von Salböl. Also das Salböl wurde nicht verwendet, wie bei den Ägyptern, um die Leichname zu mumifizieren, dann würden sie ja nicht verwesen, um die Knochen beizusetzen, sondern um diesen Verwesungsgestank zu übertünchen. Und jetzt stelle ich es mir so vor, da kommt der Josef dann abends am Karfreitag nach Hause und sagt zu seiner Frau, du, den man da am Kreuz hingerichtet hat, den habe ich jetzt in unsere Grabhöhle gelegt. Und dann begehrt die Frau auf, wie kannst du nur, das neues Grab, und dann wird er viel finanziell investiert. Und dann sagt der Josef, ist doch nur fürs Wochenende. Sie kennen den Witz vielleicht, finden ihn trotzdem gut. Aber was hier humorvoll formuliert ist, das wird die Realität gewesen sein. Später, als man dann, nachdem Jesus auferstanden war, die Familienangehörigen tatsächlich in dieses Grab gelegt hat und dann tatsächlich der Verwesungsgeruch entgegengeschlagen hat, da wurde die Familie von Josef daran erinnert, dieser Verwesungsgeruch ist nur das Vorletzte. In diesem Grab ist schon einer gelegen, der die Verwesung nicht gesehen hat. Und so schlägt aus diesem Hauch, aus diesem Gestank der Verwesung, schlägt schon der Hauch der Ewigkeit entgegen. Jedes Mal, wenn in der Familie von Josef und Arimathea einer beigesetzt wurde, hieß es, da weht aus dieser Grabhöhle der Hauch der Ewigkeit uns entgegen, der Hauch des Lebens. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir, unsere Lieben und auch wir selber, man uns einmal ins Grab legt, dann schlägt uns noch eben jener Gestank der Verwesung entgegen. Aber das ist unser Glaube. Das ist die Botschaft auch dieser Grabhöhle von dem Josef von Arimathea, dass uns der Hauch, der Atem des Lebens heute schon entgegenschlägt. Denn Jesus hat dem Tod die Macht genommen, ist nicht im Grab geblieben, hat keine Verwesung gesehen. Und wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen.